Ein herzliches Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Sendung Spiritualität, sagt Ihnen Andreas Büscher. Heute geht es um den geistlichen Weg nach ostkirchlicher Theologie. Es ist bereits das zweite Mal, dass wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Die erste Spiritualitätssendung zu diesem Thema lief bereits im Juli 2015. Unser Referent ist Pater Prof. Dr. Michael Schneider. Er ist Jesuit und Professor für Dogmatik und Liturgiewissenschaft. Er leitet das Institut für Dogmen- und Liturgiegeschichte an der Jesuitenhochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Im ersten Teil haben wir gelernt, dass es die Ostkirche an sich nicht gibt, dass man darunter vielmehr die drei mehr oder weniger großen Konfessionen der Assyrer, der Altorientalen und der Orthodoxen versteht. An dieser Stelle möchte ich einige Aussagen aus dieser Sendung in Erinnerung rufen. Das Ziel des geistlichen Lebens ist die Vereinigung mit Gott und die Teilnahme am Leben der Trinität. Doch der Weg, der dahin führt, geht im Osten nicht wie im Abendland über die Nachfolge Christi, sondern die Auferstehung, das Geheimnis der Erlösung, spielt in der orientalischen Spiritualität eine zentrale Rolle. Die östliche Mystik ist im vollen Sinn des Wortes liturgisch und eucharistisch, denn die Eucharistie ist der Ursprung und die Quelle der Gesundung und Heilung und Heiligung des durch Christus vergöttlichten Menschen. Sich mit der Spiritualität, dem geistlichen Weg nach ostkirchlicher Theologie zu beschäftigen, ist auch sehr aktuell. Am 12. Februar 2016 haben sich Papst Franziskus und Patriarch Kyrill auf Kuba getroffen und eine gemeinsame Erklärung verabschiedet, worin beide den Wunsch ausdrücken, die volle christliche Einheit zwischen Orthodoxen und Katholiken wiederherzustellen, um ein einmütiges Zeugnis für die Wahrheit zu geben. Wir freuen uns nun auf den Vortrag von Pater Schneider. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Vielen Dank für die freundliche und präzise Einführung. So brauche ich nicht noch einmal selbst den Bogen zu schlagen zu der ersten Sendung über die östliche Spiritualität und den geistlichen Weg, wie auch die letzte Sendung über den Kirchbau. Schon in der Sendung des letzten Monats kündigte ich an, dass ich noch einmal auf diese Sendung zurückkommen möchte. Und zwar haben wir in der letzten Sendung des letzten Monats über Theologie und Spiritualität des Kirchbaus in der Ost- und Westkirche gesprochen. Wir haben gesehen, dass es bei einem Kirchengebäude um mehr als ein äußeres Baugebilde oder gar einen Tempel im heidnischen Sinn geht. Es enthält in der Tat ein theologisches und geistliches Programm, das zur Umsetzung durch ein Leben im Glauben führt. Und so möchte ich diesen zweiten Teil über den geistlichen Weg nach ostkirchlicher Theologie mit Ihnen so zusammenfassen, dass ich diese letzte Sendung über den Kirchbau und die Sendung des letzten Jahres zusammennehme und Ihnen zeigen möchte, dass ein Kirchbau selber ein geistliches Programm hat. Und wenn wir über ostkirchliche Theologie sprechen, wir vieles von diesem geistlichen Programm bildhaft dargestellt sehen. So wollen wir in der zweiten Sendung also genauer betrachten, und zwar anhand der Aussagen der neuen griechisch-katholischen Kirche an der Hochschule St. Georgen in Frankfurt, die am 4. November des letzten Jahres vom syrischen Patriarchen Gregorius III. Aus der melkitischen Kirche eingeweiht wurde. Wie kann ein Kirchbau den geistlichen Weg nach ostkirchlicher Theologie veranschaulichen? Und wie ist er gerade in dieser einen Kirche in Frankfurt dargestellt? Zentral für diese neue Kirche ist der Satz, den wir auch aus der römischen Liturgie kennen, nämlich: Stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Nicht nur, dass diese Kirche den Titel und das Patronat enthält, nämlich vom lebensspendenden Kreuz zu Jerusalem. Es ist auch eine Kreuzeskirche insofern, als das Kreuz ganz zentral dargestellt ist. Die Mitte jeder Kirche ist der Altar, an dem wir des Kreuzestodes Jesu gedenken. Hier erneuert sich unser Leben Tag für Tag in jeder Feier der Eucharistie. Und sehen wir hinter der Ikonostase dieser neuen Kirche den Altar so errichtet, dass sich über ihm an der Decke ein großes Kreuz erhebt. Zeitgleich mit dem Beginn der Bauarbeiten setzte die Flüchtlingswelle ein, die über die Monate beträchtlich anwuchs, vor allem aus Syrien. Und dieses Geschehen war auch Anlass für die Wahl des Patronats, nämlich der Titel der Kirche lautet vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem. Denn in diesen Wochen der Bedrängnis singen die Melkiten Syriens gerne das Lied des Festes von Kreuzerhöhung am 14. September. Rette Herr dein Volk und segne dein Erbe. Verleihe Sieg über die Feinde. Behüte durch dein Kreuz deine Gemeinde. Das Thema des Kreuzes ist für den Christen ein Hoffnungszeichen. Und so ist es auch in der neuen Kirche angesprochen. Zudem wird in der neuen Kirche eine Reliquie des lebensspendenden Kreuzes von Jerusalem verehrt. So sehen wir nun über dem Altar der neuen Kirche vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem eine große Abbildung des Triumphkreuzes, deren Inhalt sich aus der byzantinischen Vesperliturgie des Kasamstags erklärt. Während dieses Gottesdienstes, also am Kasamstag, wird am Kreuz, das an Karfreitag in der Mitte der Kirche am Grab des Herrn errichtet wurde, ein weißes Linnen um die Balken gelegt. Und zwar zum Zeichen dafür, dass Christus im Tod den Tod zertreten und denen in den Gräbern das Leben geschenkt hat. So sehen wir unmittelbar über dem Altar der neuen Kirche vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem das Siegeszeichen des Kreuzes als Zeichen der Überwindung des Todes und als Quell des Lebens. Mit dieser Darstellung des Altarkreuzes begann auch die Ausmalung dieser neuen Kirche. Der Kreuzaltar von Golgatha ist der Quell des Lebens, sodass jeder Altar die Mitte einer christlichen Kirche darstellt. Hier begegnen wir Gott, der alles ins Dasein rief und es fortan mit seinem Segen begleitet, um es zur Vollendung zu führen. So offenbart sich Gott als Fels, aus dem lebendige Wasser strömen und der mit seinem Volk wandern. Ausdruck all dessen ist die Altarweihe. Ihr Vorausbild findet sich im Leben des Patriarchen Jakob. Bei einer Rast auf seiner Wanderschaft salbte er den Stein, der seinen Kopf stützte, zur Stunde jenes Traumes, in dem Gott ihm begegnete. Nachdem er diesen Stein mit Öl geheiligt hatte, gab er dem Ort den Namen Bet-El, Haus des Gottes El. Dieser Stein wurde für Jakob auf seinem Weg ein Garant der Anwesenheit Gottes. Ohne den Stein zu verehren, empfing Jakob an diesem Ort die Erfüllung dessen, was Jahwe seinen Vätern verheißen hatte, nun auch ihm zuteil werden ließ. Auf gleiche Weise wird auch der christliche Altar mit heiligem Öl gesalbt, ist er doch ein Heiltum, an dem Tag für Tag neu Gottes heilspendende Wirkmächtigkeit erfahren und empfangen werden darf. Zugleich wird jeder Altar zur Aufforderung, denn die Christen haben sich selbst als lebendige Steine in den Bau der Kirche einzufügen, indem sie an dieser Stätte mit einem Herzen und einer Stimme in ein und demselben Geist beten. Auf diese Weise errichten sie dann jenen Altar, auf dem Jesus sein Opfer darbringt, das dem Vater fürwahr wohlgefällt. So ist also die Mitte einer Kirche wirklich das Kreuz, und es ist umso trauriger zu sehen, dass auch in christlichen und katholischen Kirchen das Kreuz eine immer marginalere Größe annimmt. Nein, das Kreuz ist wirklich die Mitte unseres Lebens, oder wie wir in diesen Tagen sagen, es ist unsere einzige Hoffnung in dieser Erdenzeit. In der neuen Kirche sehen wir aber das Altarkreuz als Triumphkreuz dargestellt, einer Art eines Gemmenkreuzes. Höhlen der Jungsteinzeit belegen, dass die Menschheit seit ihren frühen Anfängen um das Kreuz als Symbol des Lebens weiß. Dessen doppelte Ausrichtung deutet die Grundordnung dieser Welt an. Und zwar, wie es vornehmlich im gleichschenklichen Kreuz sichtbar wird, als Einheit von sonst nicht vereinbarem, nämlich von Leben und Tod, Licht und Dunkel, Himmel und Erde. Das Zeichen des Kreuzes hat sich zutiefst der Menschheit und dieser Erde eingeprägt. Für die Christen ist das Kreuz weniger ein Marterholz als ein Sieges- und erlösendes Heilszeichen. Denn was als Torheit erschien, erwies sich als die letzte Wahrheit Gottes wie auch der Menschheit. Durch Christi Tod und Auferstehung ist der Stamm des Kreuzes zum Baum neuen Lebens geworden, alle Enden der Erde umfangend. Bis ins 6. Jahrhundert hinein wurde das Kreuz ohne den Leib des Gekreuzigten dargestellt, und zwar als Symbol der Anastasis, als Siegeszeichen der Auferstehung. Deshalb schmückte man zu dieser Zeit das Kreuz mit kostbaren Steinen. Solche Gemmenkreuze bezeugen das Kreuz als Zeichen des Lebens und der Freude von Ostern. Gleich einem Gemmenkreuz trägt auch unser Kreuz in seinem Inneren einen kostbaren Schatz von Edelsteinen. Derart kostbare Steine sind nach Aussage der Mythen, Märchen und Legenden als Tropfen vom Himmel gefallen, in deren Farbenpracht das Lichtfeuer der Sterne aufleuchtet. Aufgrund ihrer reinigenden, heilenden und machtvollen Wirkung, wie sie ihnen zugesprochen wird, galten solche Edelsteine als Unterpfand ewigen Lebens, das nach Plato voller Licht, Farbe und Edelstein ist. Nachdem die Königin aus Saba dem weithin gerühmten König Salomo Edelsteine brachte, schmückten diese das Ornat der Herrscher und hohen Priester Israels und seiner Nachfahren. Das Buch der geheimen Offenbarung wiederum verheißt vom himmlischen Jerusalem, dass es ganz mit Edelsteinen geschmückt ist, wie eine Braut. Und auf 12 Edelsteinen werden die Namen der Apostel eingraviert. Der kostbare Eckstein dieser himmlischen Stadt ist Christus selbst, der König der Könige und Ursprung allen Lebens. Mit all dem ist also noch einmal das Kreuz in die Mitte der Kirche gestellt, als Spes Unica in hoc tempore, als unsere einzige Hoffnung in dieser Zeit. Und es ist ein Gemmenkreuz, nämlich nicht zu sehr ein Marterholz, sondern ein Siegeszeichen, das über dem Altar der neuen Kirche vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem abgebildet ist, umgeben von einem grünen Kranz. Denn dieses Kreuz ist uns ein Zeichen neuen Lebens, welches wir in den eucharistischen Gaben als unser tägliches Brot empfangen, wie wir im Vaterunser bekennen. So sehen wir also an zentraler Stelle über dem Altar dieses Kreuz, als Gemmenkreuz, aber auch als Lebenskreuz. Um dieses Kreuz herum sehen wir aber 4 Symboliken von Pflanzen und Tieren. In der ersten Sendung hatten wir schon gesagt, in der Kirche vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem sollte nichts an Dekoration und Zierat abgebildet werden. So wundert es geradezu, dass im Altarraum und in der unmittelbaren Nähe zum Kreuz 4 Pflanzen und Tiere zu sehen sind. Ein Pfau als Symbol des ewigen Lebens, ein Granatapfel als Zeichen des Lebens in Fülle, die Lotusblüte als Symbol der Weisheit und ein Papagei. Diese Abbildungen sind mehr als ein Schmuckelement, indem sie nämlich auf recht einfache, aber klare Weise die wesentlichen Inhalte der Botschaft vom Siegeszeichen des Kreuzes andeuten. Wie ist solches zu verstehen? In der Heiligen Schrift werden Mensch und Tier in großer Nähe zueinander gesehen, zumal sie am selben Schöpfungstag erschaffen wurden. Beide stehen vor Gottes Angesicht, der sie erschuf und den sie zu preisen haben. Das Tier kann sogar für den Menschen ein Sinnbild und Gleichnis göttlichen Anrufes sein. Denken Sie an den Propheten, den der Esel hinweist, oder ein Sinnzeichen für Gottes Taten, beispielsweise als Sündenbock oder Lamm, das sich bereitwillig zur Schlachtbank führen lässt. Dezidiert lehnte Israel Tiergottheiten ab, Sie müssen ausgerottet werden wie das goldene Kalb. Aber im Neuen Testament wiederum werden Tierwesen zu einem Gleichnis ganz unterschiedlicher Inhalte. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Gerade solche Aussagen veranlassten nun das Buch des Physiologus, in einzelnen Tieren den unerschöpflichen Schatz christlichen Lebens darzustellen. Wer dieser Naturkundige genau war, beziehungsweise wer der Verfasser dieser Schrift ist, wissen wir nicht. Doch dürfte sein Werk im 2. oder 4. Jahrhundert in Alexandrien oder Syrien entstanden sein. Bis ins Mittelalter wurde es vielfach erweitert und übersetzt, spielte eine zentrale Rolle im Kirchbau. Und ins Deutsche wurde es übersetzt schon sehr früh, nämlich im 11. Jahrhundert. Dieser Physiologus enthält zahlreiche Aussagen über Tiere. Und er versteht sich als Naturkundlicher, aber nicht im äußeren Sinn, sondern als Naturkundlicher stellt er theologische Inhalte dar. Nicht von ungefähr ist es gerade die syrische Kirche, die die Grundinhalte des Glaubens, denken Sie zum Beispiel an die Mosaike, bis hin nach Tabqa. In diesen Mosaiken werden anhand von Tieren die Grundaussagen der frühchristlichen Katechese dargestellt. Die Enten zum Beispiel als Zeichen der ehelichen Treue und eben der Papagei. So sehen wir an zentraler Stelle über dem Altar rechts vom Triumphkreuz einen Papagei, dessen Heimat Indien ist. Im Griechischen wurde er Psittakos genannt, von wo sich das deutsche Wort Sittich ableitet. Er war ein Luxusvogel in der Antike, besonders für vornehme Damen. In dem Bildkanon der Kirche kam der Papagei durch den Physiologus, der an ihm rühmt, dass die Stimme des Menschen von ihm nachgeahmt werden kann. Ebenso, so sagt der Autor, soll der Christ die Stimme der Apostel nachahmen, um Gott zu preisen und den Wandel der Gerechten einzuüben, auf dass er deren Herrlichkeit erlangen könne. Vor allem aber ist der Papagei ein wesentliches Symbol Jesu Christi selbst. Ein Papagei lernt die Sprache, die menschliche Sprache, indem man ihn vor einen Spiegel stellt und sich selbst hinter ihn begibt. Und so sieht er im Spiegel einen Artgenossen und lernt auf diese Weise die menschliche Sprache. Auf ähnliche Weise verhält es sich auch bei Christus. Er wurde uns in allem gleich, damit wir von einem Menschen die göttliche Sprache lernen. Und so könnten wir auch die anderen Symbole durchgehen. Sie enthalten Inhalte des Kreuzes. Hier einen Inhalt dessen, was Christus uns selbst durch das Kreuz gegeben hat. Nämlich in ihm lernen wir die göttliche Sprache, nämlich die Sprache der Liebe. So sind auch diese vier Symbole, die Lotusblüte, der Pfau und der Granatapfel, nicht äußere Symbole, sondern die Grundinhalte des Kreuzes selbst. Des Kreuzes als einzige Hoffnung in unserer Zeit. Sodann gehen wir in den gläubigen Raum. Dort sehen Sie 9 Ikonen. Und diese 9 Ikonen sind so etwas wie ein Kompendium des geistlichen Lebens. Und so möchte ich mit Ihnen diesen Weg der 9 Ikonen kurz nachgehen, weil nämlich in diesen 9 Ikonen auch die Grundinhalte des geistlichen Weges nach ostkirchlicher Theologie dargestellt sind. Wir können beginnen mit der ersten Ikone. Sie stellt dar Gottes Ruhe am siebten Tag. Diese Ikone trägt den Titel Das nicht schlafende Auge. In einer felsigen Landschaft mit Bäumen und Vögeln sehen wir den Logos, das Wort, in einem kostbaren Gewand gekleidet. Sein Antlitz ist jugendlich, ist er ja von Ewigkeit her, doch hat er sich auf einem Lager zur Ruhe gelegt, die Augen geöffnet haltend. Maria hält ihre Hand über sein Haupt, während sich der Erzengel Michael mit einem Kreuzstab in den Händen über seinen Herrn und Schöpfer beugt. In Russland trägt diese Ikone den Titel »Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht«, Psalm 121. Denn der eingeborene Logos hat diese Welt erlöst, nämlich durch seinen Tod am Kreuz. Die Ikone bietet dem Betrachter eine Zusammenschau der Heilsereignisse von der Schöpfung bis zur Neuschöpfung am Kreuz. Gott, der alles ins Dasein rief, erhält es auch am Leben. Selbst die Macht des Todes zerbrach von ihm, auf dass der Mensch für immer das Leben hat. Gleich jenem Löwen, der seine Augen im Schlaf offen hält und seine totgeborenen Jungen am dritten Tag zum Leben erweckt, verhält es sich mit Christus, der das Werk seiner Hände behütet und es nicht verlässt. Es lässt sich nun sagen, dass diese Ikone vom nicht schlafenden Auge ein Summarium der Schöpfungs- und Heilsgeschichte enthält. Beginnend mit der Schöpfung. Alles, so sagt die östliche Theologie, hat Gott im Dual geschaffen. Tag und Nacht, Himmel und Erde, Licht und Finsternis, Mann und Frau. Nur der Sabbat, der siebte Tag, er steht einsam da. Am Sabbat wird kein Lebewesen gesegnet, sondern eine Zeit, der siebente Tag. Es ist ein ungerader Tag, weil er auf das ganze Sechstagewerk bezogen ist. Die Segnung dieses siebenten Tages macht ihn zum Segen aller Schöpfungstage. Aber der Sabbatsegen kommt aus keinem Tun Gottes, sondern aus seinem Dasein. Denn Gott ruht. Er ruht aber nicht von seinem Werk aus, sondern er ruht in seinem Werk. So schafft Gott die Welt, um in ihr gegenwärtig zu sein. Und diese Ruhe Gottes in seiner Schöpfung, seine Gegenwart in seinem Werk, sie ist der große Segen über die Schöpfung. So sehen Sie, dass damit schon ein erstes Programm geistlichen Lebens angedeutet ist. Wir dürfen Gott wirklich in allen Dingen suchen und finden. Gott ist seiner Schöpfung nicht fern, ja schließlich in der Inkarnation tritt er sogar in sie ein. Der Sabbat ist also die Gegenwart der Ewigkeit in der Zeit und ein Vorgeschmack der kommenden Welt. Jene Endzeit bricht mit der Menschwerdung und Auferstehung Christi an, sodass jetzt schon etwas vom ewigen Sabbatfest des Kosmos sichtbar wird. Schaut also der Sabbat Israels zurück auf die Schöpfung am Anfang, so blickt der achte Tag, der Sonntag, der Tag der Auferstehung, nach vorne in die Zukunft der neuen Schöpfung. Es ist der achte Tag des christlichen Auferstehungsfestes und der erste Tag einer neuen Zeit, einer neuen Woche. In diesem Sinn stellt die erste Ikone in der Reihe der Theophanien fürwahr die große Verheißung Gottes für seine Schöpfung dar, der sein Werk nicht verlässt, sondern in ihr ruht, gegenwärtig bleibt in allen Dingen bis zum Ende der Tage, der alles in seinem Sohn zusammenfassen wird, auf das dieser dann in seiner Schöpfung alles in allem ist. Die zweite Ikone stellt ein zweites Element des geistlichen Weges dar, nämlich der Traum Jakobs von der Himmelsleiter. Auf der Flucht vor Esau widerfuhr Jakob Folgendes. Da hatte Jakob einen Traum, er sah eine Leiter, die auf der Erde stand und bis zum Himmel reichte. Auf ihr stiegen Engel Gottes auf und nieder. Jahwe gibt ihm das Land und verheißt zahlreiche Nachkommen. Jakob salbte den Stein, der seinen Kopf stützte, als Gott ihm begegnete. Und er gab ihm den Namen Haus des Gottes Ehel. Die Leiter aber, welche Jakob im Traum schaute, wurde von christlichen Theologen als Symbol der Mutter Gottes verstanden. Denn der Menschensohn stieg hernieder und nahm in der Gottesgebärin Fleisch an. Das Motiv der Jakobsleiter finden wir dann in der Dornbusch-Ikone wieder. Wie der Stein, auf dem Jakob schläft und im Traum die Engel auf- und niedersteigen sieht, für ihn zu einem Garanten der Anwesenheit Gottes wurde, dürfen wir Gleiches vom Altar sagen. Wir salben ihn mit heiligem Öl, erfahren wir doch an ihm täglich neu die heilspendende Wirkmächtigkeit und Gegenwärtigkeit Gottes. Ja, nach Aussage der Kirchenväter dürfen die Christen sogar sich selbst als lebendige Altarsteine in der Kirche ansehen. Denn alle, die eines Herzens und mit einer Stimme und einem Geist beten, sind würdig, einen Altar zu errichten, auf dem Jesus das Opfer darbringt. Und so ist eine zweite Station, nämlich Gott ist nicht nur gegenwärtig, sondern wir haben auch den Garanten seiner Gegenwart im Altar. Die dritte Ikone zeigt Mose vor dem brennenden Dornbusch. Ein Gedanke, der für den östlichen Weg entscheidend ist. Keiner kann Gott schauen und am Leben bleiben. Doch in der Kommunion empfangen wir das Feuer der Gottheit. So gibt es sozusagen die Grundspannung unseres Lebens, dass Gott ein lebendiges Feuer ist, das alles verzehrt und doch uns unendlich nah, so dass wir ihn sogar verzehren dürfen in der Kommunion. Was ist nun auf dieser dritten Ikone zu sehen? Die vielleicht älteste uns bekannte Ikone der Gottesmutter vom brennenden Dornbusch stammt aus dem Ende des 12. Jahrhunderts und befindet sich heute im Thronsaal des griechisch-orthodoxen Patriarchats von Jerusalem. Die Ikone bezieht sich auf jenes Geschehen, da Mose beim Hüten der Schafe plötzlich den Dornbusch schaut, wie dieser brennt, ohne zu verbrennen. Und diese Begebenheit wird nun von den Kirchenvätern des Ostens auf Maria übertragen. Denn Maria durfte Gott nicht nur schauen, sondern sie hat ihn sogar in ihrem Schoß getragen und blieb doch unversehrt. Maria bleibt in ihrer Mutterschaft unversehrt, denn wie der Dornbusch nimmt sie das Feuer der Gottheit in sich auf und verbrennt doch nicht. So ist es eigentlich ein drittes, was wir auf dem geistlichen Weg immer neu zu bedenken haben. Hier in der Kirche dürfen wir Gott schauen, ja, wir dürfen ihn empfangen. Das Feuer der Gottheit mögen wir ihm in Ehrfurcht begegnen. Die vierte Ikone stellt die Begebenheit der Himmelfahrt des Propheten Elia dar. Im Leben und Handeln des Propheten Elia, der im 9. Jahrhundert vor Christus lebte und dessen Name auf der Ikone wir auch sehen, zeigt nun, wie Elia vor den Augen seines Nachfolgers Elisha im Sturmwind auf einem feurigen Wagen mit feurigen Rossen in den Himmel entrückt wird. Da sein Tod nicht eigens erwähnt wird, kam es zu dem Glauben, er sei lebend in den Himmel aufgenommen worden. Der Prophet Maleachi kündet daraufhin die Wiederkunft Elias als Wegbereiter des Messias an, der ganz Israel zur Umkehr und zur Versöhnung bewegen wird. Die jüdische Tradition bezeugt dem Propheten Elia, da er nicht gestorben ist, sondern entrückt wurde bis heute, als den großen Mittler zwischen Gott und dem Menschen, der einst dem Messias vorausgehen wird. Diese Begebenheit aus den Theophanien, den Gotteserscheinungen, steht in engem Zusammenhang mit dem Priesterseminar an der Hochschule St. Georgen, wo Seminaristen für ihren künftigen Beruf ausgebildet werden. Sie mögen wie Elisha entscheidende Hilfen in der Formung gerade durch solche Zeugen erfahren, die ihnen wie Elia etwas von ihrem eigenen Charisma weitergeben und sie so für ihren künftigen Dienst ausrüsten. Und so haben wir nicht nur eine Kirche und einen Altar, sondern wir haben auch lebendige Zeugen, die geistlichen Väter und die geistlichen Mütter, die uns selbst zu einem kostbaren Schatz auf dem Weg des Glaubens werden. In ihnen dürfen wir etwas von der Gegenwart Gottes erfahren, ja, sie werden uns selbst zu Hilfen, uns immer mehr Gott zu nähern. Und dies gilt ja nicht nur für die Priester, in gleicher Weise für jeden Christen. Jeder bedarf solcher Führer und Begleiter auf dem Weg zu Gott. Und so wie Elia den Elisha ausgebildet hat und Elisha etwas von dem Charisma des Elia empfing, so erbitten auch wir es auf unserem eigenen Weg. Und wäre es nur, wenn eine Mutter schon ihren Kindern etwas von ihrem eigenen Charisma weitergibt und sie so in die Nähe Gottes führt. Die nächste Ikone zeigt den Besuch bei Abraham und Sarah. Dass sich Gott als der Dreieine geoffenbart hat, gilt als das Mysterium des Glaubens schlechthin. Auf unübertroffene Weise wurde es dargestellt von Andrei Rubeljow in seiner Dreifaltigkeitsikone, von der wir in der neuen Kirche vom Heiligen Kreuz zu Jerusalem eine Nachbildung in Originalgröße finden, nämlich 144 cm hoch. Diese Ikone bezieht sich auf Genesis 18, wo vom Besuch der drei Männer bzw. Engel im Hain von Mamre die Rede ist. Es ist ja so für die Ostkirche, dass sie sagt, dass man eigentlich die Trinität gar nicht darstellen kann. Und so nimmt man eine Begebenheit aus der Heiligen Schrift, wo ein Vorausbild dieser Dreieinen-Offenbarung gegeben ist, nämlich im Besuch der drei Engel bei Abraham, der drei Männer. Andrei Rubeljow löst seine Darstellung aus dem gegebenen Kontext, indem er Abraham und Sarah nicht mehr darstellt und einzig die drei Männer bzw. Engel anführt. Auf der Ikone bilden sie einen Kreisbogen, der ihre innergöttliche Zuwendung zum Ausdruck bringt. Da wir nicht wissen, auf welches Malerhandbuch sich Andrei Rubeljow beruft, können wir die drei Personen nicht eigens identifizieren. Aber vermutlich ist in der mittleren Gestalt der Sohn dargestellt, ihm zur Rechten der Heilige Geist und gegenüber Gott Vater. Die drei Engel sitzen um einen Altartisch, auf dem ein kelchartiges Gefäß steht, in dem der Kopf eines geschlachteten Kalbes zu sehen ist. Auf der Ikone vom Besuch der drei Männer bei Abraham und Sarah schauen wir ein alttestamentliches Vorausbild der Offenbarung des Dreieinen Gottes im Neuen Bund. Und Rubeljow bringt es ja sozusagen auf den Punkt, nämlich er sagt, was ist Grundinhalt des göttlichen und innertrinitarischen Gespräches? Und er sagt, indem er den Kelch in die Mitte stellt, es ist die Liebe Gottes, die sich für uns hingibt. Oder wie Jesus selbst sagt, es gibt keine größere Liebe, als sein Leben hinzugeben für seine Freunde. Das ist der große Motor geistlichen Lebens, der große Quell, aus dem wir unverzagt immer wieder neu im Vertrauen auf Gottes Erbarmen unseren Weg gehen können. Dass Gott aus Liebe sich für uns hingibt, damit wir selbst das Leben haben und die große Vergebung in all unserer Schuld. In der nächsten Ikone sehen wir die Taufe Jesu als ein Weg und als Programm geistlichen Weges. Wie ist das zu verstehen? Sie wissen es selbst vom lichtreichen Rosenkranz, dass Johannes Paul II. Mit der Einführung des lichtreichen Rosenkranzes die Mysterien des Lebens Jesu um 5 ergänzt hat, die sich alle auf die öffentlichen Jahre seiner Wirksamkeit beziehen. Die Taufe Jesu, die Hochzeit zu Kana, die Verkündigung des Gottesreiches, die Verklärung Jesu und die Einsetzung der Eucharistie. In der Liturgie wird nun der Taufbrunnen als Mutterschoß der Kinder Gottes und der kommenden neuen Welt bezeichnet. In der byzantinischen Liturgie ist es heute noch Brauch, dass man an Epiphanie in einer feierlichen Prozession zu den Flüssen geht und eine Wasserweihe vollzieht. Denn indem Christus sich in die Wasser des Jordan begibt, heiligt er alle Wasser dieser Erde. Und durch das Wasser erhalten wir das neue Leben in der Taufe. So ist gerade diese Begebenheit der Taufszene eine zentrale Aussage östlicher Spiritualität. Die Taufe ist das Bad der Neugeburt. Immer wieder wird in den liturgischen Texten des byzantinischen Ritus zum Fest von Theophanie beschrieben, wie sich nun die Wogen des Jordan auftürmen, Der Fluss verlässt seinen gewohnten Lauf und kehrt seine Wogen um. Denn der Jordan erträgt die Göttlichkeit nicht. Der Fluss wäscht nicht seinen Schöpfer. Er kennt das Wasser doch seinen Bildner, dessen Licht es aber nicht zu ertragen vermag. Gott offenbart sich zu dieser Stunde in Feuer und Licht, und der Heilige Geist steigt herab unter feuriger Gestalt, so dass im Jordan, als Christus in die Fluten eintaucht, ein Feuer entflammt. So ist die Stunde der Taufe Jesu im Fluss des Jordan voller Dynamik und sogar Dramatik. Zugleich sehen wir in der östlichen Ikone drei Engel dargestellt, die neben dem Fluss des Jordan stehen. Sie begleiten das Geschehen der Taufe als Gefolge des Himmelkönigs, der nun seine Weltenherrschaft antritt. Meist sind sie als Erzengel gekennzeichnet, als Cherubim und Seraphim. Der geöffnete Himmel und die verehrend assistierenden Engel dienen als Erweis der Göttlichkeit des Täuflings. Aber es sind zugleich auch die drei Engel aus dem Versuchungsbericht, heißt es doch nach den Versuchungen, dass die Engel ihm dienten. Und das ist die große Stunde sozusagen der Versuchung Jesu, denn er, der Gottes Sohn ist, er erniedrigt sich bis in die Taufe der Sünder, obwohl er selbst ohne Sünde ist. Zugleich erinnern die drei Engel an die Engel bei den Eichen von Mamre, die dem Abraham erschienen sind und ihm die Geburt Isaaks, seines einzigen Sohnes, voraussagten. Nicht anders verkünden die Engel bei der Taufe das Kommen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und zugleich bei der Taufe Jesu wird uns die Trinität geoffenbart. Wir wissen nun, dass dieses Kind aus der Krippe der Sohn des Vaters ist. Und so ist diese Taufe ein großes Bekenntnis zum dreieinen Gott, der sich für uns erniedrigt, die Taufe der Sünder annimmt, damit der Sünder für immer lebe und das Leben in Fülle hat. Die nächste Ikone, eine sehr zentrale, nämlich das Gespräch in der Synagoge. Es ist eine ganz seltene Begebenheit. Wir wissen zwar darum, Lukas 2,51, dass Jesus im 12. Lebensjahr in die Synagoge ging und zum Tempel, aber hier heißt es, dass Jesus noch ein zweites Mal in die Synagoge seiner Heimatstadt Nazareth geht, in Lukas 4. Was ist aber hier zur Begebenheit gebracht? Die Leute sagen, als Jesus dort redet, woher hat er diese Weisheit und Kraft? Ist das nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria? Woher hat er also all dies? Aus diesen Worten lässt sich schließen, dass Jesus ein ganz normales Leben geführt hat, in allem uns untertan. Er hob sich also in Nazareth durch keine außergewöhnlichen Taten hervor. Hierin zeigt sich ein tieferer Sinn des Lebens und der Lehre Jesu. Sein Wort kann auf je unterschiedliche Weise in denen zunehmen, welche es aufnehmen. Denn nach seinem Maß erscheint es entweder als Kind oder erwachsen oder vollkommen, wie Thomas von Aquin ausführt. Und Jesus sagt nun, indem er aus der Schrift vorliest, aus dem Buche Jesaja, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Freilassung verkünde und dem Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schließt er das Buch und gibt es dem Synagogenvorseher und sagt, heute hat sich dieses Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Lukas 4. Für die orthodoxe Kirche beginnt das neue Herrenjahr mit dem 1. September. Und genau an diesem 1. September wird diese Ikone gezeigt. Jesus bei seiner Primizpredigt in Nazareth. Damit bezieht sie sich auf Vorschriften des Alten Bundes. Denn der erste Tag des 7. Monats soll bei euch ein Ruhetag sein, ein Gedächtnistag mit Hörnerschall, eine heilige Festversammlung. In diesem Jubeljahr der Juden soll Gott allein herrschen. und jedem sollte die Freiheit geschenkt werden. Und Jesus bezieht sich hier auf Jesajas Verheißung einer endzeitlichen Erfüllung und eines vollkommenen Jubeljahres. Diese endzeitliche Verheißung sieht die Kirche nun mit dem Kommen Jesu als Befreier des Kosmos erfüllt. Deshalb dürfen wir dieses Jubeljahr und Gnadenjahr nicht alle 50 Jahre feiern wie die Juden, sondern jedes Jahr. Für uns ist jedes Jahr heiliges Jahr, Gnadenjahr, vollkommener Nachlass. Zugleich ist dieser Tag ein Gedenken der Schöpfung, eines gläubigen Umgangs mit ihr, meist mit einer Wasserweihe begangen. Und Gleiches hat ja Papst Franziskus im letzten Jahr auch in der römischen Liturgie erstmals nachgebildet. So ist diese Ikone so etwas wie eine Zusammenfassung des heiligen Jahres, wie wir es auch diesmal begehen. Und für die orthodoxe Kirche eng verbunden mit dem 1. September, dem Beginn eines neuen Kirchenjahres. Jedes Jahr ist für den Christen ein Jubeljahr. Es gibt für den Christen keinen Tag, an dem er nicht neu anfangen darf. Vielleicht das große Hoffnungszeichen überhaupt geistlichen Lebens. So dann die vorletzte Ikone, nämlich die Verklärung auf dem Berg Tabor. Diese Ikone ist ja die erste, die jeder Ikonenmaler zu schreiben hat. Der Maler weiß sich verpflichtet, in seinem Werk das Licht der Verklärung zum Leuchten zu bringen. Wir sehen oben Christus umgeben von Mose und Elia, unterhalb links der Apostel Petrus auf den Knien liegend und die Hand emporhebend, um sich vor dem Licht abzuschirmen. In der Mitte Johannes, der zu Boden fällt, den Rücken zum Licht gewandt, und rechts Jakobus, der flieht oder nach rückwärts fällt. Es sind gleichsam drei Haltungen der Anbetung, die hier angedeutet sind. Und es ist das, was jede Ikone ist, nämlich eine Zusammenfassung von Chalcedon. Oben die göttliche Seite Jesu, unten die menschliche. Oben die Verherrlichung, unten vielleicht Angst und Furcht, Betroffenheit. Hier dargestellt in der Dynamik der drei Jünger. Die Ikone von der Verklärung zeigt Christus meist aufrecht oder sitzend auf der Höhe jenes Berges, dem die Paradieseströme entspringen und die sich in vier Arme aufteilen. Denn der Auferstandene, der neue Adam, bekleidet die menschliche Natur mit ihrer ursprünglichen Schönheit. Diese Schönheit dürfen nun die Jünger schauen. Aber, so heißt es in einem östlichen Gesang am 6. August, soweit sie dafür fähig waren. Das heißt wörtlich, auf dem Berg wurdest du verklärt, Christus Gott. Die Jünger schauten, wie sie es vermochten, deine Herrlichkeit, auf dass sie, wenn sie dich gekreuzigt sehen, das Leiden als freiwillig begreifen, der Welt aber verkünden, dass du in Wahrheit bist, der Abglanz des Vaters. Auch hier ist wieder ein Grundgesetz geistlichen Lebens angesprochen. Vieles können wir gar nicht auf einen Schlag sozusagen erfassen. Vieles vom Geheimnis des Glaubens begreifen wir nur, soweit wir augenblicklich dafür fähig sind. Und so verhält es sich auch bei Jesus. Denn dürfen die Jünger doch die göttliche Herrlichkeit auf einem Menschenantlitz schauen. Aber nicht Christus wandelt sich, sondern die Augen der Apostel öffnen sich für einen Augenblick und sie dürfen schauen, was sonst ihren Augen verborgen war. Und Gleiches gilt auch für uns. Auch wir dürfen Gott in jeder Eucharistiefeier schauen. Aber vieles von diesem großen Geheimnis wird unseren Augen verborgen sein. Und wir können Gott immer nur neu bitten, dass wir mehr davon zu fassen vermögen, auf dass wir mehr schauen von der Größe der Berufung, zu der wir berufen sind. Denn nicht etwas in Gott, sondern Gott selbst ist das Modell für den Menschen. Die Gottebenbildlichkeit des Menschen sagt zuerst etwas über Gott aus, der sich sein Bild schafft und zu ihm ein besonderes Verhältnis tritt, bevor sie etwas über den Menschen aussagt, der so geschaffen wird. Fürwahr, der Mensch ist Gott eben ähnlich, eben weil Gott selbst dem Menschen ähnlich ist. Der Mensch ist das menschliche Antlitz Gottes. So ist gerade diese Ikone von der Verklärung des Herrn noch einmal so etwas wie eine Herausforderung, ein Leitwort geistlichen Lebens, immer mehr vorzudringen und Gott zu bitten, dass wir immer mehr fähig werden, etwas von der Größe seines Geheimnisses, aber auch unseres eigenen Lebens erfassen zu dürfen. Die letzte Ikone ist der Abstieg in die Unterwelt und die Errettung Adams und Evas. Es ist die Osterikone. Da keiner gesehen hat, als Christus auferstanden ist und die Auferstehung selbst das große Geheimnis unseres Glaubens ist, wird in der östlichen Kirche wenigstens in den ersten Jahrhunderten die Auferstehung selbst nicht dargestellt. Stattdessen sehen wir den Gang der Frauen zum Grab oder eben den Abstieg Jesu in die Unterwelt. Nämlich, dort wird nicht das Geschehen der Auferstehung an sich dargestellt, sondern was die Auferstehung für den Menschen bedeutet. So steigt Christus hinab in die Unterwelt, um Adam und Eva, die ersten großen Menschen des Menschengeschlechtes, aus der Macht des Todes zu befreien. Er fasst Adam an seinem Handgelenk, ähnlich wie in der Antike, was heißt, wenn ein Herr zu seinem Knecht sagt, jetzt bist du frei. So Christus, der Adam am Handgelenk ergreift und sagt, jetzt bist du frei von der Macht des Todes. So ist also Ostern das Fest aller Feste. Ja, es ist mehr als ein Gedächtnis, es ist Gedächtnis im Vollsinn des biblischen Wortes. Denn Ostern ist ein Geheimnis, ein Sakrament. Denn das Unsichtbare bleibt an Ostern umfassender als das Sichtbare und zugleich in höherem Maße wirklich als das sichtbare Zeichen der Liturgie. Während die Liturgie nämlich sichtbar die Auferstehung Christi begeht, vollzieht sich unsichtbar, was Auferstehung bedeutet, nämlich die Erneuerung der Welt durch die Zusammenführung der ganzen Menschheit. Von dieser Neuschöpfung in der Auferstehung kündet das letzte Bild in der Reihe der Theophanien. Gemeint ist diese Festikone der Anastasis. So ist es hier dargestellt, nicht die Auferstehung an sich, sondern die Errettung des Menschen, die Neuschöpfung. Sie prägt das Leben in der Freundschaft des Menschen mit Gott. Der Auferstandene feiert an Ostern sein Fest in uns. In jedem von uns wiederholt sich seine Auferstehung, der öffnet uns das verborgene Leben in Christus. Deshalb weist die orthodoxe Theologie darauf hin, dass es bei der östlichen Feier der Auferstehung Christi nicht um ein Glauben, sondern um ein Schauen geht. Ein solches Schauen des Auferstandenen im Leben des Glaubenden lässt die byzantinische Kirche stärker als das Abendland vom österlichen Geheimnis durchdrungen sein. Ostern heißt nicht nur, dass wir unsere Erlösung feiern, sondern wir feiern auch zugleich die Erneuerung der Schöpfung. Ähnlich wie wir es ja auch dann in der römischen Osternacht im Exultet singen. Und so ist für wahr, jedes Osterfest die große Verheißung unseres eigenen Lebens, ja das große Bekenntnis unseres Lebens. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich sagte schon, in den neuen Ikonen wird etwas von dem ausgedeutet, was wir am Anfang im Kreuz betrachteten, nämlich das Kreuz als das Gemmenkreuz, als Siegeszeichen und als der Lebensbaum, an dem uns der Quell neuen Lebens geschenkt ist. Und in den neuen Ikonen wird dieses neue Leben tiefer ausgedeutet, dass Gott nämlich in seiner Schöpfung gegenwärtig ist und in ihr ruht, dass er schließlich in seinem Sohn in sie eintritt, dass wir wie Jakob darum wissen, dass er herabgestiegen ist in Maria, um unter uns als Mensch zu leben. Und und er lebte als Mensch zugleich als Gottes Sohn im Feuer der Gottheit. Es ist der brennende Dornbusch. Und dass wir Gott bitten, er möge uns Zeugen geben, dass wir in diesen Zeugen etwas von der Gegenwart des göttlichen Wortes in unserem eigenen Leben erfahren. Dieses göttliche Leben, in dem wir die Liebe erkennen, die dreieine Liebe, die sich für uns in den Tod gibt, damit wir das Leben haben. Das Leben, das wir in der Taufe bekommen und in dem wir jedes Jahr ein Jubeljahr haben. Das Jubeljahr, aus dem wir wissen, dass wir immer tiefer eindringen können in das göttliche Geheimnis, soweit wir es zu fassen vermögen. Und dass dieses göttliche Leben verborgen in uns ist, wie es an Ostern begonnen hat. Und so sehen Sie, ist also auch ein Kirchbau so etwas wie ein Programm geistlichen Lebens. Und so wollte ich Ihnen an dieser einen Kirche in Frankfurt etwas von diesem Programm des geistlichen Weges nach ostkirchlicher Theologie darstellen, damit es auch für Sie immer wieder zu einer Hilfe wird auf Ihrem geistlichen Weg. Dies wünsche ich Ihnen vor allen Dingen auch dann die Freude von Ostern, dass Sie etwas von dem erfahren dürfen, was wir in dieser Stunde betrachten konnten.
Das war ein Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider zum geistlichen Weg nach ostkirchlicher Theologie. Ein herzliches Dankeschön für diese aufschlussreiche Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung noch einmal nachzuhören. Die Sendung können Sie auch beim Radio Horeb Hörerservice bestellen, es bei unserem CD-Dienst bestellen. Die Telefonnummer hierzu lautet 08328 921 120, oder Sie schreiben eine E-Mail an cd-dienst@horeb.org. In unserem Podcast-Angebot im Internet sind die Sendungen auch online hörbar oder auch herunterladbar. Die Internetseite von Radio Horeb lautet www.horeb.org. Bald wird auch das Manuskript wieder bereitgestellt werden unter der eigenen Homepage von Pater Professor Dr. Michael Schneider, und zwar unter www.cat.de/zentrum. Sie können unseren Referenten am 12. April wiederhören, dann wird er zum Thema Kleines Summarium einer eucharistischen Spiritualität sprechen. Herr Professor Schneider, noch einmal ein ganz herzliches Dankeschön. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie mit dabei waren hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Ich wünsche Ihnen viel Freude mit unserem weiteren Programm. Ihr Andreas Büscher.